Universität Hamburg.
Sprache ist ja nicht nur ein Mittel, mit dem fantastische Welten von ihren Autoren konstruiert werden, sondern mein Thema ist auch, dass viele fantastische Welten sich ja selbst mit auf einer sprachlichen Konstruktionsgrundlage verstehen und sie knüpfen damit an eine alte Vorstellung an, nämlich, dass die Welt ein Buch und unser Leben in ihr ein Lesen seiner Zeichen sei. Das Lesen ist ein Weltzugang, der sogar der Sprache vorausgeht. Der Jäger liest aus der Spur, Art und Fluchtweg des gejagten Tiers. Aus der Mimik liest man das erwartbare Verhalten seines Gegenübers. Das Lesen der Zeichen dient dabei immer der Bewältigung der Umwelt des Lesenden. Und diese Umwelt wird in vielen Kulturen durch ein Gerüst aus Worten, aus wahren Namen und getragen und garantiert. Im alten Ägypten etwa wurde die Zeit vor der Schöpfung als die Zeit bezeichnet, da noch kein Name irgendeines Dinges verkündet war. Und zur Schöpfung gehört der Ausspruch des Namens des erschaffenen Dinges durch den Schöpfergott. So entsteht die Idee von wahren Namen, deren Kenntnis es erlaubt, das Benannte zu beherrschen, indem man es bei seinem Namen ruft. Sprechen und Lesen von Worten heißt dabei eben immer auch etwas begehren. Der Schöpfergott, der einen wahren Namen erstmals ausspricht, will, dass etwas werde. Der Mensch, der etwas bei seinem wahren Namen nennt, der will es beherrschen. Und das heißt oft, wie beim Ausgangsbeispiel des Jägers, es töten, um es zu verzehren. Für dieses Lesen der Welt ist Voraussetzung, dass die Verbindung zwischen Name und Benanntem nicht willkürlich ist. Sie beruht entweder auf Ähnlichkeit, wie bei Tierhuf und Abdruck, oder göttlicher Schöpfungsordnung. Aber diese Voraussetzung ist immer mehr abhanden gekommen und verschwindet endgültig mit der Dessaussurschen Linguistik. Denn wenn Signifikanten nur arbiträr, also willkürlich, mit dem Signifikat verknüpft sind und die Bedeutung eines Zeichens sich nur aus der Differenz zu allen anderen Zeichen ergibt, dann ist gar kein stabiles Leseergebnis mehr möglich. Es gibt nur noch ein Spiel der Differenzen, von dem manche behaupten, dass in ihm der Signifikant das Signifikat erst hervorbringe. Aber gerade deshalb gibt es kein Wesen einer Sache mehr, das so verlässlich wäre, dass sich ein wahrer Name daran knüpfen könnte. Viele Autoren der Fantasy wie Ursula K. Le Guin, Patrick Rothfuss und J.R. Tolkien haben aber in unterschiedlicher Form an der Idee wahrer Namen festgehalten, die objektiv zum Bezeichneten gehören oder zumindest durch ihren Klang seine Assoziation erwecken. Bei Rothfuss wie Le Guin sind die wahren Namen die Grundlage der Magie. Zitat, denn die Essenz der Magie lag hier, im Wissen um den wahren Namen eines Dinges. Der wahre Name eines Dinges ist als seine Anrufung Teil jeder Zauberformel. Diese Namen entstammen bei Le Guin der Ursprache, die Sprache des Schöpfergottes Sigoi und der Drachen ist. Die göttliche Schöpfungsordnung garantiert also hier wieder einmal die Bindung zwischen Namen und Benanntem. Bei Patrick Rothfuss ist diese Verbindung sogar noch enger. Hier gibt es neben der traditionellen Auffassung, dass der Schöpfergott Aleph den Dingen der Welt ihren Namen gab, eine andere, nach der er nur die Namen erkannte, die alle Dinge bereits besaßen. Die Bindung zwischen Ding und Namen ist hier so eng, dass sie von der Gottheit nicht gestiftet, sondern nur erkannt werden kann. Diese Idee findet sich in gewisser Weise auch schon bei Le Guin. Zitat, wenn du Klee in jeder Jahreszeit, entweder an der Wurzel, am Blatt, oder an der Blüte ja selbst am Samen oder am Geruch erkennen kannst, dann wirst du seinen wahren Namen erfahren. Für Le Guin hat dieses enge Verhältnis zwischen Namen und Benanntem eine Entsprechung in ihrer eigenen Erfahrung als Autorin. Zitat, für mich wie für einen Zauberer heißt, den Namen einer Insel oder einer Figur zu kennen, die Insel oder die Figur zu kennen. Diese Namen stellen sich meist nach ihren Erfahrungen von selbst ungerufen ein, manchmal aber muss sie auch intensiv nach ihnen lauschen. Eine wichtige Tätigkeit, denn, so Le Guin, wäre der Name falsch, dann wäre auch die Figur falsch. Falsch und falsch verstanden. Der Klang eines Wortes kann dabei seinen Inhalt selbst hervorbringen oder zumindest ausgestalten. Le Guin sagt vom Wort Rushwash-Tee. Er stammt vom Rushwash-Basch, der sowohl wild wie kultiviert überall südlich von Enlat wächst und ein kleines, rundes Blatt hat, das, wenn es getrocknet und aufgebrüht wird, einen angenehmen, bräunlichen Tee ergibt. Ich wusste das nicht, bevor ich diesen Satz schrieb. Oder wusste ich es und habe nie darüber nachgedacht. Was ist in einem Namen? Eine ganze Menge. Auch wenn diese Namen für Le Guin notwendige Namen sind, so ist doch ihre Verbindlichkeit auf ihre eigene Person beschränkt. Es sind keine wahren, sondern klanglich passende Namen. Und damit kommen wir zu Tolkiens Idee der phonetischen Passgerechtigkeit. Nach Tolkien ist das Erfinden von Privatsprachen ein heimliches, aber verbreitetes Laster. Sein Antrieb sei, dass der reine Klang von Worten eine emotionale Reaktion auslösen könne wie Musik. Und so wie nebenher gehörte Musik das Verständnis eines Textes oder Filmes beeinflussen könne, den man gerade liest, so könne der Klang eines Wortes das Verständnis seines Inhalts beeinflussen. Ziel persönlicher Sprachschöpfungen sei es, eine möglichst große Übereinstimmung zwischen der Reaktion auf das Wort und derjenigen auf seinen Sinn zu erzielen. Leitend für die sprachschöpferische Aktivität ist dabei eine persönliche Muttersprache, ein individueller Lautgeschmack. Und wegen dieses persönlichen Lautgeschmacks könne nach Tolkien jeder Sprachschöpfer zwar theoretisch viele Sprachen, aber eigentlich nur ein Meisterwerk schaffen. Diese Sprache wird dann zwar nicht objektiv der Welt, die Weltordnung garantieren, aber die subjektive Weltbindung und Weltwahrnehmung des Autors verkörpern. Dieser enge Zusammenhang zwischen Wahrnehmen und Aussprechen zeigt sich auch in Frodos gesteigerter Weltwahrnehmung auf Kirin Amroth in Lorien. Das hat Tolkien ja mal als seine Lieblingsszene im Herrn der Ringe bezeichnet. Zitat: Er sah keine Farben mehr, außer denen, die er kannte. Gold und Weiß und Blau und Grün, aber sie waren frisch und strahlend, als nehme er sie in diesem Augenblick zum ersten Mal wahr und erfinde neue und wunderbare Namen für sie. Es ist nun aufschlussreich, dass ausgerechnet das Werk des Sprachschöpfers und Sprachwissenschaftlers Tolkien das Konzept des wahren Namens eigentlich nicht kennt oder zumindest nicht in den Vordergrund rückt. Die Zwerge haben zwar geheime Namen, aber ob die wirklich eine magische Wirksamkeit haben, darüber wird nichts gesagt. Und was der Entbaumbart als wahren Namen bezeichnet, sind die Geschichten der benannten Gegenstände, zu denen sich Namen im Entischen auswachsen. Selbst Zauberformeln, wie die des Grabunholds, bestehen aus Worten der normalen Kommunikationssprache. Denn nicht die Worte alleine, sondern die Melodie, mit der sie gesungen werden, ist entscheidend. Tom Bombadil hat Macht über den alten Weidenmann, weil er die Melodie, den Tune, für ihn kennt. Erst die musikalische Ausgestaltung der Worte im Lied gibt ihnen ihre weltverändernde Kraft. Das dürfte daran liegen, dass Arda nicht durch einen Akt des Sprechens, sondern durch die große Musik erschaffen wurde, die die Ainur unter Iluvatars Leitung aufführten. So bleibt also auch bei Tolkien letztlich die Entsprechung zwischen den lautlichen Bedingungen der Weltschöpfung und der magischen Weltveränderung gewahrt. Mit Tolkiens Idee der phonetischen Passgerechtigkeit kann nun ein Brückenschlag zur Semiotik erfolgen und wir können vielleicht ein bisschen über die Fragen des subjektiven Glaubens hinausgehen, nämlich über das Konzept der Materialität des Zeichens, so wie es Aleida Aßmann verwendet und entwickelt hat. Nach Aleida Aßmann ist es für das Lesen von Zeichen als Bedeutungsträger konstitutiv, dass seine Wahrnehmung so schnell wie möglich zu seiner Bedeutung hin überschritten wird. Jedes Verharren vor dem Zeichen an sich würde den Lesefluss stören, jede sinnliche Aufmerksamkeit für die Gestalt des Zeichens selbst würde Assoziationen wecken, die mit dem konventionell festgelegten Inhalt in Konflikt geraten könnten. Das kann man sich vielleicht daran mal vorstellen, unser Buchstabe A geht ja auf einen Buchstaben im semitischen Alphabet zurück, der einen Stierkopf darstellt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das wäre heute noch so, Sie könnten den Stierkopf im A noch sehen. Und welche Assoziation würde ein Name wie Alexandra oder Angela oder sowas dann wecken? Ne? Das hätte man dann immer letztlich als Störung vor Augen. Und um das zu verhindern, bringt das Lesen letztlich darum, das Zeichen als Ding zum Verschwinden. Zitat: Wo die Dinge gegenwärtig sind, gibt es keine Zeichen und umgekehrt. Dieses unser Lesen ruht daher auf den Pfeilern der Immaterialität und der Weltdistanz auf. Die Welt zu lesen heißt also in letzter Konsequenz, sie zum Verschwinden zu bringen, wenn der Leseprozess nur lange genug anhält und weit genug greift. Diesem schnellen Blick des Lesens setzt Aßmann den langen Blick des Starrens gegenüber. Es ist ein von seinem Objekt faszinierter Blick, der die herkömmliche Zeichenlogik sprengt, indem er das Zeichen als Ding wahrnimmt. Indem er sich der Materialität des Zeichens zuwendet und die Weltdistanz des Lesens verweigert, stellt er die Präsenz der Welt wieder her. Nach Aßmann führt das Aufbrechen der konventionellen Zeichenlogik auch zum Aufbrechen konventionellen Sinns, zu einer wilden Semiose, die neue unmittelbare Bedeutungen herstellt. Die Beispiele Tolkiens und Le Guins zeigen aber, dass diese Semiose so wild nicht sein muss und nicht in die Beliebigkeit führt. Denn hinter dem anfangs inhaltsleeren Klangobjekt sammelt sich eine ganze Geschichte, im Falle Tolkiens hinter den Worten Earendel, das ein ganz zentraler Kern für seine mythenschöpferische Tätigkeit war, und Hobbit eine ganze Mythologie. Hinter dem Widerstand, den die Materialität des Zeichens dem potenziell endlosen Strom der Deutungen entgegensetzt, lagern sich so Inhalte ab wie Sand hinter einem Stein in der Strömung. Zentral ist dabei wieder das Rufen. In meinem Geist, schrieb Tolkien, erzeugt ein Name immer eine Geschichte. Aber wer ruft hier eigentlich wen? Tolkiens und Le Guins Berichte über die Bedeutung des Wortklangs für ihre Schöpfung sind gekennzeichnet von Kontrollverlust und Passivität. Namen wie Earendel nehmen Tolkien einfach gefangen oder stellen sich ungebeten ein, wie das Wort Hobbit. Le Guin sagt, dass sie Namen erlauscht, dass sie findet, also nicht konstruiert oder bewusst erschafft. Bei Tolkien führte dies schließlich zu dem Eindruck, nur etwas aufzuschreiben, was schon da war, aber nicht zu erfinden. Worte wie Dinge zu behandeln begünstigt ist, das Benannte für real zu halten. Bei Le Guin wie Tolkien wird die Materialität der Klangzeichen dabei wirksam an Worten, die sich von der Alltagssprache unterscheiden, vor allem an Namen. In Cornelia Funkes Tintenwelt-Trilogie allerdings, zu der ich jetzt komme, gilt das nicht mehr. Das Lesen, das hier Wesen und Dinge aus Textwelten heraus und hineinliest, hat die übliche Kommunikationssprache zum Gegenstand. Entscheidend ist die Art des Lesens selbst. Zitat, die Worte werden erst lebendig, wenn du sie auf der Zunge schmeckst, sagt Mo, und diese Worte können lange und kurze, spitznasige und weiche, schnurrende, gurrende Wörter sein. Wenn gelesen wird, indem die Worte geschmeckt werden, dann verschwindet alles, Zitat, und es gab nur noch Mo's Stimme und die Bilder, die er aus den Buchstaben formte, wie Bilder auf einem Webstuhl. Man kann den modrigen Geruch riechen, der über der Schatzinsel hängt, und die Goldstücke auflesen, die aus dieser Geschichte kullern. Indem dieses Lesen die Worte schmeckt, behandelt es Worte wie Dinge, es hebt die Differenz zwischen Zeichen und Bezeichnetem und so auch zwischen der Welt des Lesers und der Welt des Textes auf, und darum wird diese Grenze zwischen beiden durchlässig. Die Achtung der Materialität des Zeichens ist hier zwar für ausschlaggebend, aber nicht ausreichend. Man darf sich auf den Geschmack der Worte nicht allein verlassen, wie Maggie erkennen muss. Zitat, sie formte jedes Wort mit den Lippen, so wie sie es bei Mo gesehen hatte. Fast zärtlich, als wäre jeder Buchstabe eine Note und jeder lieblos ausgesprochen ein Missklang in der Melodie. Doch bald merkte sie, dass, wenn sie jedem Wort Aufmerksamkeit schenkte, der Satz nicht mehr klang und dass die Bilder dahinter verloren gingen, wenn sie nur auf den Klang und nicht auch auf den Sinn achtete. Das materiell materialisierende Lesen bei Funke ist als Schmecken der Worte darum gleichzeitig Lesen und Nichtlesen. Die bewusste Vergegenwärtigung des Sinns bleibt nämlich notwendig, weil hier weder durch eine Schöpfungsordnung noch durch einen individuellen Sprachgeschmack eine feste Bindung zwischen Klangzeichen und Bezeichnetem besteht. Zweitens soll sich hier ein Inhalt nicht erst hinter einem Klangzeichen, nicht hinter einer Klanggestalt sammeln, soll hier gerade keine wilde Semiose erfolgen, sondern ein schon beschriebenes, sichtbare Gestalt erhalten und aus einem Text herausgerufen werden. Wieder scheint die Materialität des Zeichens im Dienste des Rufens und damit letztlich der Machtausübung zu stehen, aber dieser Eindruck täuscht. Denn der Leser hat keinen Einfluss darauf, was aus der Welt des Textes in seine eigene überwechselt und was dafür verloren geht. Die Ambiguität dieses Machtverhältnisses zeigt sich schon im Bild vom Schmecken der Worte selbst. Einerseits ist das Schmecken mit dem Verzehren verbunden und damit mit der intensivsten Form der Bemächtigung. Die in der Einverleibung liegende Aufhebung jeglicher Distanz zum verzehrten Objekt bedeutet aber auch, dass dieses Objekt den Verzehrenden vergiften und verwandeln kann. Am Anfang der Trilogie stellt das Schild über Mo's Werkstatt das Lesen von Büchern als ein Essen dar und nur wenige Bücher kaue man sorgfältig und verdaue sie ganz. Am Ende aber wird das Buch Tintenherz seine Leser verdaut haben. Die Materialität des Zeichens führt so zu einem Kontrollverlust, zu einer Selbstentmächtigung bei dem, der sich für sie öffnet. Dieser Kontrollverlust wird aber akzeptiert, weil Lesen vom Begehren bestimmt ist und das Begehren von Maggie, Mo und den anderen, Orpheus und Fenolio sind da teilweise Ausnahmen, darauf gerichtet ist, die Tintenwelt nicht zu analysieren oder zu interpretieren, sondern sinnlich zu erfahren. Das faszinierte Schmecken der Worte setzt sich im faszinierten Blick auf die Tintenwelt fort. Letztlich sind Realität und Materialität bei Funke damit keine physikalischen oder metaphysischen Eigenschaften, sondern werden prozesshaft bestimmt. Real ist, was nicht nur oder nicht mehr gelesen wird, was nicht mehr auf einen dahinterliegenden Inhalt transzendiert wird. Denn Lesen heißt auch töten und in der Sprache, das macht Tintentod unmissverständlich klar, wohnt der Tod. Nämlich zwischen den Worten und zwischen Wort und Bedeutung, in den Räumen also, die beim Lesen und Sprechen durchschritten werden. Zitat, nichts kann mich fesseln, sagt der Tod, nur das leere Buch, weil du seine Seiten mit weißem Schweigen gefüllt hast. Darum ist das Reich des Todes bei Funke auch das Reich, in dem es keine Worte gibt und aus dem doch alle Worte kommen. Denn die Abwesenheit des Dings ist die Vorbedingung für die Anwesenheit des Zeichens. Nun predigt Funke weder das Verstummen noch eine erstarrte Unsterblichkeit. Der Tod ist auch bei ihr die große Wandlerin, aber eben auch der Tod. Man verliert, was man liebt. Funke zeigt die Kosten des symbolischen und des Weltzugangs eines rein transzendierenden Lesens, dem sie ihr materialisierendes Lesen entgegensetzt, das neben der Gewinnung von der Bedeutung, dem Schmecken der Worte und letztlich der Dinge Raum und Zeit gibt. Es geht also nicht um die völlige Aufhebung, sondern um die Abbremsung von Signifikationsprozessen und das hat meines Erachtens unmittelbar mit dem 21. Jahrhundert und auch den Wegen und Räumen der Fantastik in ihm zu tun. Wenn man mit Todorov als Merkmal der Fantastik die Unentscheidbarkeit der Frage ansieht, ob die geschilderten Ereignisse real sind oder auf Einbildung beruhen, dann muss man unsere Gegenwart fantastisch nennen. Ihr ist nämlich die Idee einer hinreichend konkreten Realität abhanden gekommen. Das haben wir übrigens gerade gesehen, als gesagt wurde, was hier im Streit stand, welche Realität hier gerade von wem konstruiert wird. Und das hat alles insgesamt mit unserer Lesepraxis zu tun. Wir wissen, dass nicht nur Zeichen, sondern auch Fakten unterschiedlich, erst recht kulturell unterschiedlich gelesen werden können. Wir wissen, dass Interpretationen unabschließbar sind und so bilden die Worte Konstruktion, Fiktion und Simulation nicht nur den basso continuo unter vielen kulturwissenschaftlichen Texten, sondern haben auch in die Populär- oder besser Realkultur Eingang gefunden. Man denke nur an die Matrix-Trilogie oder, jüngstes Beispiel, die Filme Shutter Island oder Inception. Auch die Tintenwelt-Trilogie ist ein fantastischer Text im Sinne Todorovs, weil die Frage, ob die Tintenwelt genauso real wie unsere Welt sei oder umgekehrt unsere Welt auch nur ein Buch sei, immer wieder auftritt. Und sie wird eigentlich bis zum Schluss nicht beantwortet. Sie wird nicht gelöst, sondern am Schluss löst sich das Problem dadurch, dass sie am Ende nicht mehr gestellt wird. Maggie, Mo und Reza haben kein Heimweh, kein Begehren mehr nach unserer Welt. Durch die ganze Trilogie erfolgt eine zunehmende Ausrichtung des Begehrens auf die Tintenwelt selbst. Als Mo etwa in den Kerkern der Nachtburg Maggie vorschlägt, sich doch in eine andere Geschichte zu träumen, lehnt sie dies ab und sagt, sie würde ihm lieber den weglosen Wald, die Feuerelfen oder Balbulus Werkstatt zeigen. Dieses Begehren also, das in der Welt hält, ist auf eine Art von Wahrnehmung gerichtet, die starrend vor ihrem Gegenstand verharrt, statt ihn lesend auf seine Bedeutung hin zu durchschreiten. In ihrem Essay gegen Interpretation hat Susan Sontag die Interpretation, die ja auch ein Lesen ist, die Rache des Intellekts an der Welt genannt, die sie arm und leer mache und eine Schattenwelt der Bedeutungen erzeuge. Angesichts der Unabschließbarkeit der Interpretation könnte man sogar sagen, dass sie Welt komplett verhindern kann. Sie wird uns trotzdem ständig nahegelegt, ja abgefordert, in der Wirtschaft wie in der Welt des Geistes gleichermaßen und ein immer weiter beschleunigter Umsatz der Zeichen verbindet beide, den die Digitalisierung meines Erachtens nur weiter angeheizt, aber nicht begründet hat. Aus dieser Situation rettet letztlich nur die Faszination durch die Materialität. Obwohl bei Funke alles Text ist, gilt darum alle Sorge der Materialität, der Dinge, der Worte und der Texte selbst, die ja nicht mehr rein geistige Gebilde sind, sondern deren verletzliche Leiblichkeit als Bücher immer wieder dargestellt werden. Letztlich retten nur die Einbände und Heftungsphasen, die Texte davor in einer beliebigen Zeichenmasse zu verschwimmen, und gegen diese Auflösung muss der Bücherarzt Mortimer permanent ankämpfen. Die Quintessenz von Funkes abgebremstem, materiellen wie materialisierenden Lesen ist also, dass wir diese Bücher zu einem guten Teil deshalb lesen, um nicht mehr lesen zu müssen, sondern leben zu können. Vielen Dank.